SWR aktuell, global.
Das Umweltmagazin in SWR aktuell. Ich bin Susanne Henn. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Das ist ein Geräusch, das wohl jeder von uns vermutlich täglich verursacht. Das Öffnen einer Plastikverpackung. Der daraus entstehende Plastikmüll ist ein riesiges Problem. Das hat sich mittlerweile herumgesprochen. Jetzt ist es Forschern der Uni Tübingen gelungen, mit Hilfe von Bakterien kompostierbares Bioplastik zu produzieren. Und das, so Studienleiter Professor Karl Forchhammer, wäre auch im großen Stil möglich.
Bei den jetzigen Produktionsformen, wenn man irgendwelche sogenannte Bioprodukte sieht, geht es häufig zulasten der Nahrungsmittelproduktion. Ob das Biogas ist oder ob das eben Palmöl ist oder sonst was, das ist mit riesigen Konsequenzen verbunden. Aber hier könnte man Flächen benutzen, die eben für sonst nichts zu benutzen sind.
Wie das Ganze funktioniert und wo es noch Probleme gibt, das hören Sie gleich hier. Außerdem schauen wir in global, wie es zurzeit dem Wald geht und was die Wasserstoffstrategie der Bundesregierung macht. Doch zunächst geht es nach Nairobi. Dort hätten sich eigentlich Anfang der Woche Vertreter aus aller Welt zu einer zweitägigen Umweltkonferenz getroffen. Doch wegen Corona fand auch dieses Treffen ausschließlich digital statt. Der Andrang war trotzdem groß und die Appelle deutlich. Und auch diejenigen, um die es ging, waren, so Antje Diekans, zumindest digital dabei.
Die Natur kam bei der UN-Umweltkonferenz vom Band. Für die Teilnehmer war es eine neue Erfahrung, sich virtuell statt direkt in Nairobi zu treffen. Doch die Botschaft war auch online nicht weniger dringlich.
We must put the health of the planet at the center of our plans and policies.
Die Gesundheit des Planeten zu erhalten müsse eine Hauptaufgabe der Politik sein, sagte UN-Generalsekretär Antonio Guterres. Es sei keine Zeit mehr zu verlieren.
Governments and people need to understand.
Regierungen und die Menschen müssen verstehen, dass alle umweltpolitischen, sozialen und wirtschaftlichen Probleme zusammenhängen. Darum müssen sie zusammen angegangen werden.
And they must be tackled together.
Auch die Chefin des UN-Umweltprogramms, Inga Andersen, sparte nicht mit starken Appellen. Sie warnte besonders eindringlich vor den Folgen des Klimawandels.
If we do not take action, future generations will stand to inherit a hothouse planet.
Wenn wir nichts unternehmen, werden die kommenden Generationen einen überheizten Planeten erben. Es wird mehr Kohlenstoff in der Atmosphäre sein als in den vergangenen 800.000 Jahren. Städte werden im Meer versinken, von Basra bis nach Lagos, von Mumbai bis Houston. Konkrete Vereinbarungen, um die Probleme anzugehen, wurden allerdings nicht getroffen. Dafür sei eine virtuelle Veranstaltung nicht das richtige Forum, sagte Konferenzpräsident Sveinung Rothe-Wutten, der norwegische Umweltminister.
It's difficult to have real.
Es ist schwierig, wirkliche Verhandlungen zu führen, vor allem wenn es um große Veränderungen geht. So sollen erst im kommenden Jahr, wenn die Teilnehmer wieder zusammensitzen, Übereinkommen, beispielsweise gegen die Verschmutzung der Ozeane mit Plastik, vorangebracht werden. Beschlossen wurden die Ziele des UN-Umweltprogramms in den kommenden 4 Jahren. Im Mittelpunkt dabei der Kampf gegen den Klimawandel, Umweltverschmutzung und das Artensterben. Außerdem gilt es, ein Jubiläum vorzubereiten. 2022 feiert das Umweltprogramm sein 50-jähriges Bestehen.
Das war Antje Diekans aus Nairobi. Nach Feiern war Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner am Mittwoch vermutlich nicht zumute, als sie den Waldzustandsbericht vorlegte. Denn im Wald in Deutschland geht es immer schlechter. Gerade mal 2 von 10 Bäumen gelten noch als gesund. Schuld ist auch hier der Klimawandel. Und der macht auch den Bäumen im Südwesten zu schaffen. Dominik Bartoschek.
Plötzlich war er da, der Frühling, und hat am vergangenen Wochenende viele Menschen ins Freie gelockt. In den Wäldern war so einiges los. Wer sich dabei von dem ganzen Trubel nicht hat ablenken lassen und sich aufmerksam links und rechts der Spazierwege umgeschaut hat, dürfte sie entdeckt haben. Vertrocknete Fichten, abgestorbene Buchen und ganze Hänge komplett entwaldet.
Uns erschreckt vor allem die Dynamik, die wir hier erleben. Sowohl was jetzt die Intensität, die Schnelligkeit dieser Entwicklung angeht. Vor 5 oder 10 Jahren hätten wir es nicht geglaubt, dass wir so massive Schäden bekommen.
Sagt dazu Förster Matthias Riedmann aus dem Forstbezirk Schönbuch bei Stuttgart und ergänzt.
Es macht uns auch betroffen, dass wir das auf großer Fläche fast überall haben, dass eben solche Bäume absterben. Und weiter macht uns sehr betroffen, dass fast alle Baumarten unter diesen klimatischen Veränderungen leiden.
8 von 10 Bäumen sind krank und nie zuvor waren so viele der untersuchten Bäume abgestorben. Damit bestätigt der bundesweite Bericht die Negativrekorde, die auch schon die Waldzustandsberichte für Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg ergeben hatten. Auch im Südwesten ist der Wald stark geschädigt. Hauptursache: 3 Dürrejahre in Folge. Die Trockenheit sorgt bei den Bäumen für Stress. Fichten zum Beispiel im Hunsrück oder dem Schwarzwald werden anfällig für den Borkenkäfer. Kiefern, vor allem im Rheintal, sind so schwach, dass sie den schmarotzenden Misteln kaum etwas entgegenzusetzen haben. Buchen werfen immer früher ihre Blätter ab und leiden in der Folge dann unter Nährstoffmangel. Und Esche oder Ahorn haben mit Pilzkrankheiten zu kämpfen. Doch zwischen all den toten und kranken Bäumen gibt es auch einige wenige, die Hoffnung machen. Zum Beispiel im Hartwald, sagt Bernd Schneble vom Forst Baden-Württemberg.
Also die Eiche ist eine Baumart, die sich gut bewährt hat. Der Spitzahorn wächst, die Elsbeere wächst, die Hainbuche macht uns keine Probleme. Also von daher muss man sagen, es ist nicht so, dass es keine Bäume geben wird.
Das gilt auch landesweit. Sowohl in Rheinland-Pfalz als auch in Baden-Württemberg bestätigen die Waldzustandsberichte, dass die Eiche vergleichsweise gut dasteht. In Baden-Württemberg auch die Tanne. Solche Hinweise können entscheidend sein, denn für den Wald der Zukunft ist es wichtig, Bäume mit Zukunft zu finden, die dem Klimawandel und extremem Wetter trotzen können. Doch bis die gefunden und nachgewachsen sind, dürften noch Jahrzehnte vergehen. Kurzfristig wird sich am schlechten Zustand des Waldes deshalb erstmal nichts ändern. Denn Schnee und Regen der vergangenen Wochen sind nicht tief genug in den Boden eingedrungen und ohnehin zeigen sich viele Schäden im Wald erst mit langer Verzögerung.
Nicht nur Dürresommer wirken lange nach, auch der zunehmend größer werdende Berg an Plastikmüll wird uns noch sehr lange beschäftigen. Eigentlich ist Kunststoff ja extrem praktisch, vielseitig einsetzbar, von den gerade so wichtigen Einmalhandschuhen über die Küchenschüssel bis hin zum Armaturenbrett. Er ist aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken und Kunststoff ist extrem haltbar. Aber genau das ist auch das Problem. Plastik verrottet nicht. Rund 370 Millionen Tonnen Kunststoff werden jährlich derzeit produziert und bleiben uns auf ewig erhalten. Kommt er ins Recycling, ist das kein so großes Problem, aber viel zu oft landet er als Müll in der Umwelt und irgendwann als Mikroplastik in so ziemlich jedem Bereich unseres Lebens. Wir müssen weg vom klassischen Kunststoff, das ist eigentlich jedem klar. Aber gleichzeitig gibt es in vielen Bereichen noch keine Alternative. Hoffnung macht jetzt eine Studie der Uni Tübingen. Einer Forschungsgruppe ist es dort gelungen, mit Hilfe von Cyanobakterien, das sind Blaualgen, Bioplastik zu produzieren. Bioplastik, das die in es gesetzten Hoffnungen nicht erfüllten, hatten wir ja schon häufiger. Aber vielleicht ist es dieses Mal anders. Um das zu erfahren, habe ich vor der Sendung über Zoom mit dem Leiter der Studie, Professor Karl Forchhammer, gesprochen.
SWR aktuell, global, das Gespräch.
Herr Forchhammer, eine Verständnisfrage vorab. Cyanobakterien sind besser bekannt als Blaualgen. Was sind sie denn jetzt, Algen oder Bakterien?
Bakterien. Es sind Bakterien, die eben Stoffwechsel haben, wie von Pflanzen, photosynthetisch, und deswegen wurden die eben früher den Algen zugerechnet.
Jetzt stellen Cyanobakterien Plastik auf natürlicher Basis her. Das klingt super, aber bitte erklären Sie uns doch mal leicht verständlich, wie hat man sich das vorzustellen?
Das ist eine Substanz, das ist Polyhydroxybutyrat, was eben so plastikartige Eigenschaften hat. Das ist ein Reservestoff dieser Organismen. Die Ernährung dieser Organismen besteht ja auch aus Kohlenstoff und Stickstoff, verschiedene Substanzen müssen in einem ausgeglichenen Verhältnis zusammenkommen. Und wenn das Gleichgewicht auf der Seite von Kohlenstoff ist, dann machen die einen Überschuss an Kohlenstoffen und dann deponieren die das als Art Fettreserve. So wie wenn wir uns zum Beispiel ungleichgewichtig ernähren würden, zu viel Kohlenhydrate, zu wenig Protein, dann bildet man auch Fettpolster. Und so ist es bei diesen Bakterien auch. Das ist eine Reservesubstanz, die unter diesen Bedingungen gebildet wird und die eben diese Eigenschaften hat, dass sie thermoplastisch ist und dass man sie eben als Kunststoff verwenden kann.
Jetzt ist der Ausgangsstoff für normales Plastik ja Erdöl. Und wenn ich Sie richtig verstanden habe, für Cyanobakterien ist es Kohlenstoff.
Genau, das ist Kohlendioxid in dem Fall.
Jetzt weiß man ja, dass Blaualgen sich besonders gut vermehren, wenn das Gewässer sehr nährstoffreich ist. Also Sie fügen den Gewässern, in denen diese Cyanobakterien leben, ganz viel Kohlendioxid hinzu.
Genau, wir machen das natürlich nicht in Gewässern, sondern in kontrollierten Anlagen. Und diese Medien, das ist also praktisch eine flüssige Lösung, wie Sie sagen, eine Art Wasser. Und da wird eben Kohlendioxid hineingepumpt, Kohlendioxid und ein paar Nährsalze.
Und man hat sich das als riesige Becken vorzustellen?
wenn man das mal in größeren Anlagen bauen wollte, dann müsste man das in größeren Becken tun. Wir machen natürlich Laborforschung. Bei uns läuft es in kleinen Kolben ab, das Ganze. Eine Sache ist der Organismus und das andere sind die technischen Anlagen, die man braucht, um große Mengen herzustellen.
Bleiben wir mal beim Organismus. Mhm. Die Blaualgen sondern diese plastikähnliche Substanz dann ab?
Das ist Nein, die bleibt im Körper drinnen. So wie bei uns eben der Fett auch im Körper drinnen ist, so bilden die innerhalb der Zelle so wirklich große Vesikel, das sieht man im Mikroskop, so tröpfchenartige Substanzen kreisrund, die in den Zellen drinnen sitzen. Und die kann man rauslösen.
Wie habe ich mir das vorzustellen? Wie viele Bakterien brauche ich für ein Kilo Ersatzplastik?
Es ist so, die Ausbeuten, die wir erzielt haben, sind, dass die etwa 80% der Biomasse in Form von dieser Substanz anreichen. Das heißt, aus einem Kilogramm Algenmasse kann man 800 Gramm von dieser Substanz rausholen.
Karl Forchhammer, Sie leiten die Forschungsgruppe an der Uni Tübingen, die sich eben mit der Produktion von Bioplastik durch Cyanobakterien befasst. Ich habe es eingangs gesagt, wir produzieren derzeit jährlich weltweit rund 370 Millionen Tonnen Plastik. Könnten Blaualgen diesen Bedarf decken?
Nee, das würden sie nicht decken können in diesen großen Mengen, sondern sie würden eben einen bestimmten Bereich ersetzen können. Dort, wo eben jetzt zum Beispiel die Kunststoffe besonders problematisch sind, zum Beispiel als kurzlebige Verpackungen, eben auch gerade im Lebensmittelbereich, denn dort kann man sie ohne weiteres dann danach im Komposthaufen entsorgen.
Und was wären das für Anwendungsbereiche, wo dieses Bioplastik zum Einsatz kommen könnte?
Alles, wo man jetzt zum Beispiel Lebensmittel einpackt, aus hygienischen Gründen beispielsweise, oder auch Tüten, andere Verpackungsmaterialien, also in erster Linie im Verpackungsbereich.
Und wie groß müssten dann die Produktionsanlagen sein?
Jetzt kommen wir eben genau zu dem Bereich, wo es um die Anlagen selber geht. Wie gesagt, aus einem Kilo Algenmasse kann man dann ungefähr 0,8 Kilo aus dieser Substanz rausholen. Und das Problem ist eben jetzt, dass es diese großen Anlagen noch gar nicht gibt. Also man braucht das eine und das andere. Man braucht die Organismen, die die Substanz herstellen, aber man braucht die ganze Technologie, die es eben hernach erlaubt, eben Quadratkilometer große Flächen entsprechend zu bewirtschaften. Und das ist eben momentan in der Algenbiotechnologie noch nicht so weit.
Wir haben die Bakterien, aber wir haben noch nicht die Produktionsanlagen. Und Sie wissen auch noch nicht genau, wie die funktionieren könnten.
Nein, genau, weil ich bin eben kein Ingenieur. Das ist eine völlig andere Baustelle. Da müssten jetzt die Ingenieure einsteigen, die in der Lage sind, eben solche Anlagen zu entwickeln. Es gibt bereits erste Pilotprojekte, aber das steckt noch sehr, sehr in den Kinderschuhen.
Ist diese Produktion denn völlig nebenwirkungsfrei?
Das wird darauf ankommen, wie diese Anlagen ausschauen, wo die stehen und so weiter. Der Charme der Sache ist, dass man wirklich Kohlendioxid, das klimaschädliche Gas, umwandeln kann in einen Nutzstoff mit Hilfe dieser Produktion. Und man kann im Prinzip theoretisch auch Flächen benutzen, die für die Landwirtschaft ungeeignet sind. Also man hätte nicht diese Konkurrenz zwischen Lebensmittelproduktion und der Bildung von irgendwelchen Bioprodukten, was ja momentan der Fall ist.
Jetzt hat das herkömmliche Plastik ja das Problem, dass es nicht verrottet oder jedenfalls extrem lange dafür braucht. Gerade fiel schon mal das Wort Kompost. Das heißt, beim Bioplastik ist das anders?
Der Vorteil von dieser Substanz, dem PHB, ist, dass es wirklich echt schnell degradiert werden kann in der Kompostanlage. Man sagt, es gibt Studien, die zeigen, dass es nach einem halben Jahr etwa im Komposthaufen verschwunden ist, vollständig verstoffwechselt wird.
Und dann kann ich es auch ganz normal als Kompost nutzen?
Ja, genau so ist es. Es ist der einzige Bioplastik, der diese Fähigkeit momentan besitzt, diese extrem gute Kompostierbarkeit.
Das sind gute Aussichten von Professor Karl Forchhammer, der an der Uni Tübingen die Studie zum Bioplastik durch Cyanobakterien geleitet hat. Vielen Dank, Herr Forchhammer.
Sehr gerne.
Und auch im nächsten Beitrag geht es um Umwelt- und Klimaschutz, wenn auch mit ganz anderen Mitteln als Bakterien. Die politisch Verantwortlichen waren sehr zufrieden mit sich, als sie im Juni des vergangenen Jahres die neue grüne Wasserstoffstrategie vorstellten. Mit rund 9 Milliarden Euro und einem eigens ernannten Beauftragten will die Regierung dem grünen Wasserstoff, also solchem, der mit Hilfe erneuerbarer Energien produziert wird, im nächsten Jahrzehnt zum Durchbruch verhelfen. Damit soll vor allem in der Industrie aktiver Klimaschutz betrieben werden. Und wie sieht es 8 Monate später so aus? Martin Polanski ist der Frage mal nachgegangen.
Wer die Wasserstofftechnologie verstehen will, kann den Energiepark Mainz besuchen. Hier wird der Strom von nahegelegenen Windrädern genutzt, um per Elektrolyse Wasser aufzuspalten in seine Bestandteile Sauerstoff und Wasserstoff. Der also per Ökostrom gewonnene sogenannte grüne Wasserstoff ist vielseitig verwendbar, sagt Christoph Stiller vom Unternehmen Linde, das zusammen mit den Mainzer Stadtwerken den Energiepark betreibt.
Die Anlage bietet den Vorteil, dass wir dort Wasserstoff für alle Sektoren produzieren. Also der wird sowohl ins Erdgasnetz eingespeist, wo er Heizgeräte und Blockheizkraftwerke versorgt, als auch in Lkw abgefüllt, wo er eben zu Tankstellen und Industriekunden und zu einer Bioraffinerie gebracht wird.
Aber das größte Potenzial sehen Experten in der Industrie, etwa um Stahl klimaschonend zu produzieren. ThyssenKrupp etwa erprobt die Technik an einem Hochofen in Duisburg. Erklärtes Ziel des Unternehmens ist es, bis 2050 klimaneutral zu produzieren. Eisenerz könnte dabei statt mit Kohle zukünftig mit Wasserstoff zu Roheisen oder Eisenschwamm verarbeitet werden. Wasserstoff als Wundermittel für die Energiewende? Im Juni vergangenen Jahres stellte die Bundesregierung ihre nationale Wasserstoffstrategie vor. Wirtschaftsminister Peter Altmaier erhofft sich einen Quantensprung.
Das gelingt uns mit dem Einsatz von Wasserstoff, genauer gesagt von grünem Wasserstoff, in der Energieerzeugung, in der Energieverwendung. Wir wollen bei den neuen Wasserstofftechnologien hin zu grünem Wasserstoff weltweit führend sein.
Das Problem, technologisch ist zwar vieles erprobt, aber bisher rechnet sich grüner Wasserstoff bei uns nicht, sagt Andreas Kuhlmann von der deutschen Energieagentur DENA.
Noch sind die Stromkosten zu hoch dafür und auch die Technologiekosten noch. Es ist halt im Grunde zwar eine altbekannte Technologie, aber irgendwie auch noch neu. Wir brauchen jetzt große Projekte, eine bessere Skalierung. Und die allermeisten Studien sind doch ganz zuversichtlich, dass wir im Laufe der nächsten 10 Jahre die Kosten doch ganz schön doll runterbekommen werden.
Aber um den grünen Wasserstoff im großen Stil nutzen zu können, braucht es große Mengen an zusätzlichem Ökostrom. Nach Schätzungen der DENA müsste sich beispielsweise die Kapazität der hiesigen Offshore-Windparks knapp verdreifachen, um allein die deutsche Stahlindustrie auf Wasserstoff umzustellen. Die Bundesregierung setzt daher auf Energiepartnerschaften mit anderen Ländern, prüft derzeit, ob etwa Chile, Marokko, die Golfstaaten oder auch Russland langfristig grünen Wasserstoff produzieren und liefern könnten. Es gibt viele Ideen, Pilotprojekte und große Hoffnungen, aber gleichzeitig gigantischen Investitionsbedarf. ThyssenKrupp etwa rechnet mit Umstellungskosten in Höhe von 10 Milliarden Euro. Der Staat solle sich daran beteiligen, fordert das Unternehmen, denn die Aufgabe sei schließlich gesellschaftlich gewollt und ohne Anschubfinanzierung gehe es nicht, heißt es bei ThyssenKrupp. Andreas Kuhlmann von der Deutschen Energieagentur schätzt, dass es noch eine Dekade braucht, um Wasserstoff wirklich voranzubringen. Kuhlmanns Hoffnung, wenn sich die Technologie stärker rechnet, könnte es in den 2030er Jahren einen richtigen Wasserstoffboom geben.
10 Jahre ist es am 11. März her, dass es im japanischen Fukushima zur Dreifachkatastrophe kam. Erdbeben, Tsunami und dann die Reaktorhavarie. Ein Atomunfall, der in Teilen der Welt, vor allem auch in Deutschland, ein Umdenken in der Energiepolitik und bei den Notfallplänen auslöste. Aus Berlin, Sabine Henkel.
Das Bundesamt für Strahlenschutz beobachtet die Lage in Fukushima seit fast 10 Jahren, seit dem Super-GAU. Und die Präsidentin des Amtes, Inge Paulini, ist überzeugt, dass Deutschland damals die richtigen Konsequenzen gezogen hat, raus aus der Atomkraft.
Ich denke, es war richtig, den Beschluss zum Ausstieg zu fällen und auch so schnell wie möglich damit voranzuschreiten.
Im nächsten Jahr werden die letzten 4 Kraftwerke abgeschaltet. Neckar-Westheim und Grundremmingen in Baden-Württemberg, Isar 2 in Bayern und Emsland in Niedersachsen. Ein schwieriger Prozess geht dann zu Ende, der mit einer politischen Kehrtwende begann, ausgelöst durch das Unglück in Fukushima. In der Zwischenzeit hat das Amt für Strahlenschutz die Notfallpläne umgestellt, Evakuierungskreise erweitert, Notfallmechanismen überdacht. Gestützt auf die Erfahrungen in Fukushima, wo damals 150.000 Menschen ihre Wohnungen und Häuser verlassen mussten. Noch heute gibt es in der Region ein Sperrgebiet auf einer Fläche so groß wie München, das wegen der hohen Strahlenbelastung nicht betreten werden darf. Gesundheitliche Folgen? Noch nicht in ganzem Ausmaß abzusehen, weil Spätfolgen wie Krebs auch in den nächsten Jahren noch auftreten können. Nicht zu vergessen die psychischen Erkrankungen, sagt Inge Paulini.
Für Deutschland haben wir aus all diesen Dingen gelernt, dass wir Notfallpläne aufstellen. Ist unsere Trinkwasserversorgung weiter gesichert? Was ist mit dem Abwasser? Was ist mit Lebensmitteln? Sind sie noch verzehrbar? Wie können wir das vorher überlegen und planen und im Notfall wirklich schnell informieren.
Diese Überlegungen bleiben relevant, denn wenn Deutschland aus der Kernkraft ausgestiegen sein wird, macht radioaktive Strahlung im Ernstfall an keiner Grenze Halt. Frankreich und Belgien setzen weiterhin auf Atomkraft und Polen plant sogar neue Kernkraftwerke.
Das ist ein längerfristiges Thema, auch wenn wir in Deutschland ausgestiegen sein werden.
Corona hat viele Jobs gekostet, aber auch Berufskarrieren hervorgebracht, die so gar nicht geplant waren. Ein Beispiel, die New Yorkerin Shelby Weasy, die war eigentlich mal Nachhaltigkeitsberaterin für Hotels. Dann kam Corona und die Hotels machten dicht. Doch die 30-Jährige nutzte die Krise als Chance, kaufte sich kurzerhand einen Kleinbus und baute ihr neues Geschäft auf. Sie sammelt Möbel ein, die Menschen vor ihre Häuser stellen, bewahrt sie so vor dem Sperrmüll und verschafft ihnen über ihren Instagram-Account ein neues Zuhause. Ihre Geschäftsidee ist nicht nur nachhaltig, sie bringt auch die Gemeinschaft zusammen. Die Pandemie, sagt Shelby, hat auch etwas Gutes. Antje Passenheim hat sie einen Tag begleitet.
Oh, there's actually a little. Oh my gosh, okay, we're here. We gotta go get that.
Shelby Weasy bremst. Die junge Frau in ihrem Van ist auf Schatzsuche in Manhattan. Schätze, das sind für Shelby Tische, Lampen, Regale, Möbel aus einem anderen Leben, die die Menschen auf der Flucht zurückgelassen haben. Auf der Flucht aus der Stadt, die nicht mehr ihre Stadt ist, seit Corona sie im Griff hat. Oder die sie sich einfach nicht mehr leisten können. Ein Leder-Zweisitzer auf dem Bürgersteig vor einem Apartmenthaus.
Which is necessary for me.
Wenige Minuten später ist es in Shelbys Van. Die 30-Jährige war vor der Pandemie Nachhaltigkeitsberaterin für Hotels. Dann machten die Häuser zu. Shelby verlor ihre Aufträge. Sie dachte um, kaufte sich einen Van und zog ihr neues Geschäft auf. Shelby ist Stuperin. Aus dem Müll auf den Stoops, den Hauseingängen, macht sie wieder Möbel für ein neues Zuhause.
Well, let's post this first. So.
Shelby postet das Sofa auf ihrem Instagram-Account. Wer zuerst Ja sagt, bekommt das Sofa für umgerechnet rund 40 Euro bis zur Haustür geliefert.
Lovesie, loving leather. I'm not the most creative person.
Ledersofas gehen gut, weiß Shelby. Viele Designermöbel findet sie auf den Bürgersteigen dieser Stadt, der Superreichen und Bettelarmen. Antiquitäten, Elektrogeräte, die Pandemie setzt Trends.
People love desks.
Die Leute lieben Schreibtische. Vielleicht liegt es an dem Homeoffice-Ding, aber Schreibtische sind super beliebt.
But desks are super popular.
Hunderttausende Menschen haben New York im vergangenen Jahr verlassen, können die Mieten nicht mehr zahlen, weil sie ihre Jobs verloren haben, oder ertragen die Stille der sonst so lebendigen Stadt nicht. Die, die bleiben, sind dafür noch fester zusammengewachsen. Shelby sagt, auch ihr Sperrmülltaxi trägt dazu bei.
I think it's a huge opportunity.
Ich denke, das ist eine große Chance. Du bekommst den Draht zu Leuten mit ähnlichen Interessen. Du musst sowas nicht mehr wegwerfen. Dein Müll ist kein Müll mehr. Ich denke, die Leute spenden mehr. Sie sehen, dass es jetzt mehr Bedürftige gibt. Sachen wie Kleidung oder Spiele werden öfter geteilt.
Clothing, games, things like that.
Shelbys Geschäft boomt. Das macht ihr Mut.
Ich will so viele Menschen wie möglich einstellen mit unterschiedlichen Fähigkeiten, um die Möbel zu restaurieren. Schreiner, Schneider. Ich hoffe, etwas zu bewegen.
A big way of expanding my impact.
Die Krise hat auch Shelby bewegt und ihr und ihren Kunden eine eigene Playlist beschert. Für jedes Möbelstück, das sie fährt, verlangt die Stuperin von ihren Kunden einen Song. Für sie ist es der Sound vom neuen Miteinander.
Eine Geschichte, die in Corona-Zeiten Hoffnung macht. Das war eine Reportage von Antje Passenheim und das war's für heute in SWR Aktuell Global. Ich bin Susanne Henn, danke fürs Zuhören und machen Sie's gut.